and they get another possession. He threw up a oh! I can't believe it went in!
Curry from half court.
Oh! He puts it in at the buzzer!
Here it's Swish.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 140 des NBA-Podcasts Here It's Swish. Heute beschäftigen David und ich uns mit der ersten Runde, mit der Review quasi zur ersten Runde, vor allem aber eben schon mit unserer Prediction zu Runde Nummer 2. Kurz einmal zum Auftakt, David. Wie hat dir die erste Runde bisher so gefallen in der NBA?
Sie hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, wir haben gute Serien gesehen. Einige Überraschungen vielleicht auch mit dabei gewesen. Es ist natürlich auch schade, dass es einige Verletzungen gab, aber insgesamt sehr positiv, würde ich sagen.
Stimme ich mal wieder komplett zu. Letztendlich ist es jetzt tatsächlich so, dass sich jeder höhere Seed durchgesetzt hat und auch, dass wir kein Spiel 7 gesehen haben in Runde Nummer 1, sondern alle Serien maximal in Spiel Nummer 6 reingegangen sind. War für dich damit zu rechnen oder hättest du schon gedacht, dass wir schon so ein, zwei Serien sehen, die in Richtung Spiel 7 tendieren?
Ich hätte es mir auf jeden Fall vorstellen können, dass wir ein Spiel 7 sehen. Also ich hätte mir ein Spiel 7 vorstellen können zwischen Denver und Golden State zum Beispiel, wozu es dann am Ende deutlich nicht gekommen ist. Ich hätte mir ein Spiel 7 auch vorstellen können zwischen Philadelphia und Toronto, wo es dann am Ende auch nicht dazu gekommen ist, aber ich denke, am Ende war es dann doch noch mal knapper, als es vielleicht hätte sein sollen. Schon eine leichte Überraschung, würde ich sagen, dass es kein einziges Spiel 7 gab, aber waren trotzdem enge Serien dabei und ich denke, insgesamt guter Basketball in der ersten Runde.
Ich denke nämlich auch, man denkt es immer so gar nicht, wenn man jetzt so sieht, okay, 4-2 oder sogar 4-1, dass das halt einfach super schnell auch einfach in eine andere Richtung jetzt gerade mit ausgehen kann. Also gerade ich jetzt natürlich als Raptors-Fan habe mir natürlich Spiel 6 auch live angeguckt und muss sagen, so zur Pause steht das Ding halt, ich glaube, 61-62 und dann kassieren halt die Raptors in Viertel Nummer 3 einfach so einen riesen Run und kommen dadurch einfach nicht mehr mit ran. Wenn du den einfach irgendwie besser verteidigen kannst oder der Run halt eben auf die andere Seite geht, dann geht's halt einfach in Spiel 7 und ich glaube, das ist was man so ein bisschen eigentlich über die ganze erste Runde jetzt gerade mit sagen kann. Ich würde sagen, wir reden einfach jetzt einmal nochmal ganz, ganz kurz so über jede Serie, einmal so ein bisschen zum Abschluss. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit Phoenix gegen New Orleans. Ich würde jetzt auch einfach gleich mal mit anfangen, dass ich halt meine Takes jetzt gerade schon mal mit durchbekomme, dass ich dir dann nicht wieder nur zustimmen muss, wie in unserer letzten Folge. ich würde sagen, dass man sehr stark gesehen hat, dass New Orleans ein wesentlich stärkeres Team jetzt gerade geworden ist, seit dem Trade mit eben den Portland Trail Blazers, also seit sie CJ McCollum haben, dass sie auf einmal ein Team waren, was auf jeden Fall mithalten konnte in der Serie, was natürlich aber auch davon profitiert hat, dass Devin Booker jetzt eben nicht mit dabei war. Trotzdem muss man sagen, dass sie es geschafft haben, die, sage ich mal, Schwächephasen, die Suns durchaus gezeigt haben, in dieser Serie wunderbar mit auszunutzen und das dann ja immerhin auf 6 Spiele mit rausdrücken konnten, womit ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet hatte. Also ich hatte die Pelicans maximal 5 Spiele gegeben, wahrscheinlich sogar eher 4. So muss ich sagen, haben mich jetzt die Pelicans positiv überrascht, aber ich bin jetzt nicht mehr ganz so hoch auf den Suns, wie es davor jetzt gerade mit war. Was sind so deine kurzen Gedanken zu dieser Serie?
Ich denke, du hast schon vieles angesprochen. Ich denke, es war eine gute Serie von den Pelicans, auf jeden Fall. Die haben sich viel Respekt, denke ich, auch in der Liga und bei den Fans erspielt. Und wie du gesagt hast, sie haben die Schwächephasen ausgenutzt von Phoenix. Das, was Phoenix erlaubt hat, das haben sie sich auch genommen. Waren in der Lage, ein Spiel auswärts zu gewinnen, was sehr, sehr schwierig ist. Klar, die Verletzung von Devin Booker hat eine riesige Rolle gespielt. Für mich, muss ich sagen, hat sich nicht groß was geändert, wie ich Phoenix sehe. Ich denke, es war auch wieder eine Möglichkeit für die Mannschaft, daran zu wachsen in dieser Erfahrung. Also die Mannschaft musste sich auch ein bisschen wieder neu definieren, so jetzt in dem Playoff-Spiel ohne Devin Booker. Wer übernimmt mehr Verantwortung? Und ich meine, klar, Chris Paul hat klar das Zepter natürlich in die Hand genommen, ist klar. Aber halt auch so jemand wie Mikal Bridges zum Beispiel oder DeAndre Ayton haben mich da schon auch überzeugt dann. Und sie haben gezeigt, dass sie halt trotzdem in der Lage sind, dann so ein Ding für sich zu entscheiden. Und jetzt ist ja Devin Booker dann hoffentlich wieder bald vollkommen fit und wieder zurück.
Das bleibt auf jeden Fall zu hoffen und wie das dann eben in der zweiten Serie läuft, das bereden wir natürlich gleich nochmal. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns jetzt auch schon mal kurz mit der Serie des Gegners von den Phoenix Suns, nämlich mit der Serie von den Dallas Mavericks gegen Utah Jazz. Auch ein 4-2 dann am Ende. Da hattest du ja, glaube ich, auch gesagt, dass du eher das den Dallas Mavericks zutraust, während ich eher mit den Utah Jazz mitgegangen bin. Und ich würde sagen, du darfst jetzt mal den ersten Take jetzt gerade mitmachen. Was hat dir gut gefallen von Dallas? Wo hast du vielleicht Schwächen nochmal gesehen? Oder wie siehst du da jetzt gerade ja die Serie eben, die wir da jetzt gesehen haben?
Ja, ich finde, man hat gesehen, dass Dallas nicht ohne Grund auf dem Platz sich für die Playoff qualifiziert hat im Westen, wie sie es getan haben. Es ist nicht, natürlich ist Luka Doncic der Superstar und alle reden über Luka Doncic, aber sie haben gezeigt, dass sie mehr sind als nur Luka Doncic, dass sie Talent haben, auch sonst im Kader. Jalen Brunson hat natürlich eine überragende Serie gespielt und auch sonst haben einige Spieler wirklich überzeugt, denke ich, im Kader. Und dann war es auch gar nicht so einfach, als dann Doncic zurückkam, wieder ja, sich daran anzupassen, weil das Spiel natürlich komplett anders ist, wenn Doncic zurück ist, weil er so balldominant ist. Und insgesamt haben sie das sehr, sehr gut, denke ich, gemacht. Und ja, am Ende sich auch verdient durchgesetzt gegen ein gutes Utah Jazz Team.
Ja, natürlich hast du jetzt Jalen Brunson schon mal mit erwähnt. Ich denke, das ist auch der Spieler, den man jetzt irgendwie als erstes mit erwähnen muss. Denn gerade eben in den ersten Spielen, als eben Luka Doncic nicht da war, war er eben der Spieler, der einfach ja komplett einfach durch die Decke gegangen ist. Ich glaube, in Spiel 2 41 Punkte, glaube ich, geholt oder so. Extrem gut einfach unterwegs gewesen, unfassbar effizient eben auch gespielt und dann dafür eben gesorgt, dass die Dallas Mavericks auch schon ohne Luka Doncic wunderbar mithalten konnten in dieser Serie und dann eben mit Luka Doncic das Ding zumachen konnten. Ich finde, abschließend ist trotzdem nochmal zu sagen, dass mich die Utah Jazz auch ziemlich enttäuscht haben. Also ich fand, sie waren defensiv nicht annähernd so gut, wie ich es ihnen zugetraut hätte und sahen auch offensiv teilweise wirklich ein bisschen planlos mit aus, was mich wirklich ein bisschen gestört hat. Also sobald der Dreier irgendwie nicht gefallen ist, wirkt es manchmal so ein bisschen, als hätte man kein richtiges Konzept. Und ja, Jordan Clarkson muss man, glaube ich, trotzdem nochmal positiv hervorheben. Der Mann hat wirklich eine extrem gute Rolle nochmal mitgespielt von der Bank. Aber dafür gab es dann halt wieder andere Spieler, wie dann eben zum Beispiel Mike Conley oder eben auch Bogdanovic, die mir in der Serie quasi durchgängig eigentlich überhaupt nicht gefallen haben, die nicht das gezeigt haben, was sie in der Regular Season gezeigt haben. Und wenn sowas dann natürlich passiert, ist es für so ein Team wie dann eben die Utah Jazz, die natürlich sehr perimeterlastig einfach unterwegs sind, super schwierig einfach so eine Serie für sich mit zu entscheiden. Und dementsprechend muss man, glaube ich, ganz klar sagen, die Dallas Mavericks haben sich vollkommen zu Recht durchgesetzt, konnten auch schon ohne Luka Doncic dieses Fehlen kompensieren und haben dann eben mit ihm einfach dann die Chance gehabt, das Ding zuzumachen und haben das dann eben auch getan. Von daher muss man, glaube ich, ganz klar sagen, Dallas, extrem gute Serie und jetzt eben auch völlig verdient in Runde Nummer 2. Und genau dasselbe würde ich auch über die Golden State Warriors sagen, die gegen die Denver Nuggets mit 4-1 gewonnen haben. Da hattest du auch gesagt, du hättest dir ein Spiel 7 mit vorstellen können. Da hätte tatsächlich einiges noch mehr noch mit passieren müssen. Vor allem eben nochmal die Rollenspieler neben Nikola Jokic hätten wesentlich besser klappen müssen, hätten wesentlich mehr treffen müssen. So, finde ich, hat es einfach teilweise gewirkt, als würden halt die Golden State Warriors gegen Nikola Jokic dann halt spielen und halt das, was er eben offensiv kreieren kann. Und man muss einfach sagen, die Warriors sehen einfach jetzt schon wieder brutal gefährlich aus. Also, sie waren jetzt nur in Anführungsstrichen dritter Seed, haben dann aber eben über Jordan Poole, der dann teilweise sogar gestartet ist, nochmal über Steph Curry, nochmal mehr Firepower mit dazu bekommen. Auch nochmals im Vergleich zu den letzten Jahren. Klay Thompson ist jetzt eben nochmal wieder mit dabei. Steph Curry ist wieder fit. Draymond Green ist da. Naja, und wie gesagt, das Team sieht jetzt schon verdammt scary jetzt gerade mit aus. Und das, was ich jetzt gerade in der ersten Runde gesehen habe, sowohl offensiv als auch defensiv, hat mich fast immer mit überzeugt. Das Spiel, was sie verloren haben, hätte man auch gewinnen können. Das wurde am Ende auch wieder verdammt knapp. Und das eben, obwohl Nikola Jokic wirklich eine fast perfekte Leistung mit aufgelegt hat. Und das sind dann eben so Spiele, wo man sich dann denkt, ich glaube, da ist wirklich tatsächlich eine Möglichkeit, dass die Golden State Warriors sich den Titel holen. Wie hast du die Serie jetzt gerade mal mitgesehen? Übertreibe ich das jetzt gerade vielleicht ein bisschen, was jetzt so Golden State Warriors gegen Nikola Jokic angeht? Oder meinst du, habe ich schon irgendwie ein bisschen mit recht?
Nee, du hast, ich denke, auf jeden Fall recht. Also es hat im Kollektiv, war einfach nicht genug Qualität da, denke ich, bei den Nuggets, um den Warriors gefährlich zu werden. Ich war ein bisschen überrascht quasi von beiden Seiten. Also ich hätte Denver auf einem Kollektiv auf ein bisschen ein höheres Niveau erwartet. Und ich hatte einfach Golden State mit ein bisschen mehr Problemen erwartet. Einfach nur, nicht weil sie keine gute Mannschaft hatten, sondern weil sie einfach in der in der Endphase der Regular Season große Probleme hatten. Und ja, einfach diese Konstanz nicht unbedingt da war und ich war mir einfach nicht sicher, welches Gesicht diese Mannschaft dann in den Playoffs zeigen wird. Und man muss wirklich sagen, dass das sehr, sehr souverän war, dass das sehr, sehr hochklassig war. Klay Thompson sieht immer mehr wie der Alte aus. Ja, Jordan Poole ist natürlich ein super explosiver Scorer für sie, spielt mit enorm viel Selbstbewusstsein. Draymond Green ist gesund und ist einfach einer der intelligentesten Basketballer, die es gibt auf dem Planeten. Und ja, Steph Curry ist eben Steph Curry und diese Eigenschaften, diese Qualität, die sie haben und dazu halt eben diese Uneigennützigkeit, mit der sie spielen, ist definitiv sehr stark und sie sind ein Team, mit dem man jetzt tatsächlich rechnen muss, auch für den großen Wurf vielleicht im Westen. Und deswegen, da haben sie mich leicht auf jeden Fall überrascht und ich habe sie definitiv auch jetzt auf meinem Zettel.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich nochmal weiter zu der letzten Serie im Westen, die wir jetzt zumindest aus der ersten Runde nochmal besprechen wollen. Und das sind die Memphis Grizzlies gegen die Minnesota Timberwolves. Auch hier ging es wieder in 6 Spiele und auch hier hat sich der höhere Seed durchgesetzt, nämlich die Memphis Grizzlies. Aber ich finde, auch hier klingt es 4-2 eigentlich höher, als es hätte ausgehen können. Stimmst du mir dazu?
Ja, auf jeden Fall. Ich war auch in der Serie überrascht ein bisschen, weil ich hatte klar die Memphis Grizzlies eben vorne gesehen, dass sie sich durchsetzen werden, was ja auch passiert hat, ist, aber ich hatte es halt anders erwartet. Also Memphis hatte durchaus Probleme und klar, Minnesota hat eine gute Mannschaft, aber für mich war halt Memphis trotzdem eine Stufe besser. Aber man hat gesehen, dass sie wirklich große Probleme hatten und sie mussten wirklich als Team sich da durchkämpfen und das war eine Serie in 6 Spielen, die sehr, sehr, sehr knapp war. Also das hätte genauso ein 7. Spiel gehen können dann und dann weiß man eh nicht, was passiert. Deswegen, das war jetzt keine irgendwie gemütliche erste Runde für die Memphis Grizzlies, auf keinen Fall. Man hat gesehen, Ja Morant hatte oft Probleme, hat nicht die Konstanz gezeigt, die er in der Regular Season hatte. Hatte ja teilweise Probleme halt mit der physischen Verteidigung von den Timberwolves. Und auch sonst, Spieler wie Jaren Jackson Jr. zum Beispiel haben kaum in die Serie gefunden. Natürlich hat man dann noch Steven Adams auch noch verloren. Es war jetzt alles ein bisschen holprig und nicht so, wie man es sich vielleicht erwünscht hat. Aber ist auch ein wichtiges Zeichen, dass sich dann halt so eine junge Mannschaft, die dann vor so einer Herausforderung auch steht als Favorit, dass sie dann halt auch die Qualität gefunden haben und im Kollektiv dann halt diese Aufgabe lösen konnten. Das ist auch dann nicht selbstverständlich, weil ein Team dann halt auch mal leicht an dem Druck, den sie sich dann auch selbst machen, ein bisschen zerbrechen kann. Das ist den Memphis Grizzlies nicht passiert und sie stehen trotzdem jetzt in der zweiten Runde.
Ja, ich denke auch, dass sie jetzt daran letztendlich jetzt wachsen werden. Also sie haben jetzt gerade eben gemerkt, okay, wie ist das jetzt eben, wenn unser Superstar in Ja Morant einfach mit Problemen hat? Und ich finde, man hat sehr, sehr gut gesehen, dass dann eben andere Spieler trotzdem durchaus in der Lage sind, da abzuliefern. Also ich glaube, allen voran muss man Desmond Bane nennen. Auch einen Brandon Clark von der Bank kann man, glaube ich, nochmal mit nennen, die wirklich eine unfassbar wichtige Rolle einfach gespielt haben und teilweise wirklich dafür gesorgt haben, dass die Memphis Grizzlies diese Serie gewinnen können. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, die Minnesota Timberwolves ein bisschen kritisieren dafür, dass sie es eben nicht geschafft haben, ihre Führungen durchzubekommen. Ich glaube, sie haben in 3 Spielen, wo sie mit mindestens 10 Punkten geführt haben, noch verloren. Teilweise sogar mit über 20 Punkten Vorsprung diese Führung noch mit aus der Hand gegeben. Und das tut natürlich weh, denn das sind dann eben genau diese Spiele, eben einfach gegen einen besseren Seed, die du einfach holen kannst, wo du zwischendurch mit 3-1 dann in Führung gehen kannst. Und dann hast du eben natürlich eine komplett andere Möglichkeit, einen komplett anderen Druck, der auf den Grizzlies lastet. Du musst nur noch 1 aus den letzten 3 Spielen gewinnen. Das ist absolut machbar. Und so muss man sich jetzt, glaube ich, in Minnesota einfach an die eigene Nase fassen. Also ich habe da jetzt vorhin nochmal eine Statistik nochmal mit gesehen, dass sie im 3. Viertel insgesamt über die gesamte Serie verteilt plus 29 stehen und im letzten Viertel eben einfach minus 62. Und das geht halt einfach nicht, dass du im letzten Viertel, wenn es eben dann drauf ankommt, so krass abfällst und dem Gegner dadurch dann einfach eine Möglichkeit gibst, einfach wieder ins Spiel zurückzukommen, in das er eigentlich nicht mehr zurückkommen darf. Und ich finde, es gibt halt auch genug Beispiele, wie man es eben dann schafft, die Gegner quasi rauszuhalten eben aus diesem Spiel, wie man das hinbekommt. Zur Not dann auch über Timeouts, über halt eben harte Verteidigung. Und die Minnesota Timberwolves haben eigentlich geschafft oder haben gezeigt, dass sie das schaffen können, in dieser Serie und haben es dann aber eben nicht hinbekommen, das im letzten Viertel zu machen. Und das tut natürlich einfach extrem weh. Und jetzt, geht es eben jetzt weiter für die Memphis Grizzlies. Wie gesagt, wir reden natürlich gleich nochmal drüber und ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt gleich unsere Takes jetzt gleich sein werden. Davor wechseln wir jetzt aber natürlich erstmal in den Osten und auch da gucken wir uns jetzt erstmal die erste Runde an und wir fangen auch hier wieder an mit dem 1-8er Matchup mit Miami gegen Atlanta. Auch hier würde ich jetzt, glaube ich, erstmal wieder mit anfangen und muss sagen, dass mich die Miami Defense völlig, also jetzt nicht positiv überrascht hat, aber komplett einfach überzeugt hat. Also das, was sie einfach gegen Trae Young verteidigt haben, war teilweise wirklich einfach der Wahnsinn. Und dann war es sehr, sehr interessant dann zu sehen, dass die Hawks, obwohl sie ja eigentlich genug offensives Potenzial haben, es trotzdem nicht geschafft haben, wenn er eben gedoppelt wurde, daraus viel zu machen. Trae Young, glaube ich, jetzt auch insgesamt mit 6 Turnovern im Schnitt oder sowas die Ecke. Also sie haben es wirklich geschafft, ihn komplett mit einzudämmen. Und das ist eben für einen All-Star-Point-Guard, der eben Trae Young nun mal eigentlich ist, wirklich, wirklich heftig. Also ich muss sagen, die Miami Heat haben mich eben defensiv vor allem komplett überzeugt. Und hatten dann einfach offensiv, muss man glaube ich auch sagen, Jimmy Butler, der teilweise wirklich komplett einfach auf Top-Niveau mit unterwegs war. Und da, ich glaube, auch 2 Spiele hatte, wo er irgendwie über 40 gescored hat oder zumindest an die 40 ran. Und ja, das ist eben genau das, was wir jetzt eben auch schon meinten, dass sie irgendwie trotzdem, obwohl sie der erste Seed sind, immer noch so ein kleines bisschen einfach unter dem Radar fliegen, einfach nur, weil es noch so viele andere Powerhäuser noch gibt, die eben im Osten da unterwegs sind. Wie hast du die erste Serie gesehen? Wie hast du die Heat gegen die Hawks gesehen?
Ja, sehr, sehr, sehr dominante Serie von Miami. Ich denke, sie haben angezeigt, warum sie der erste Seed sind. Wie sie halt, ja, mit welcher Leichtigkeit sie eine Mannschaft mit so großem Offensivpotenzial wie die Hawks unter Kontrolle gehalten haben. Das ist natürlich absolut beeindruckend. Ich denke, Miami ist einfach eine Mannschaft mit einer enormen Ansammlung an individuellen Verteidigern, die halt im Kollektiv dann zusammen funktionieren auch noch. Und sowas ist eben man nicht so häufig auf dem Niveau. Und es war durchaus sehr beeindruckend. Ich denke, an sich, was sie gegen Trae Young zum Beispiel halt gemacht haben, war natürlich, die Execution war top. Aber jetzt rein schematisch gesehen war das jetzt nichts super Exotisches. Ja, das haben auch schon andere Teams versucht, gegen Spieler wie Trae Young einzusetzen. Aber der Unterschied ist halt, dass Miami es einem so enorm schwierig macht, einfach durch die Art Verteidiger, die sie halt auch haben. Alle Driving Gaps waren eben geschlossen, ja, weil sie ihm ein Passweg entfernt helfen, schließen die Gaps. Aber dann ist es eben auch so, wenn du, erstmal musst du den richtigen Pass überhaupt spielen können. Weil Miami solche Länge hat, ja, solche Länge, solche Athletik, solche Kraft, solche Physis in der Mann-Mann-Verteidigung, dass es für Trae Young allein überhaupt schwierig war, den richtigen Pass aus dieser Situation spielen zu können. Und wenn der Pass angekommen ist, dann ist bei Miami auch die Situation, sie haben so gute Verteidiger, so disziplinierte Verteidiger, da passen alle Rotationen, die Closeout-Qualität ist enorm hoch. Die Vorteile, die du dir daraus erspielst, sind enorm klein. Wenn da der Pass ein bisschen zu lange braucht, wenn da der Spieler, der den Pass bekommt, eine Millisekunde zu lang nachdenkt, dann ist der Vorteil schon wieder weg. Ja, und dann ist Miami schon wieder sortiert und die Shotclock nähert sich dem Ende. Ja, und das ist nicht so einfach, da als Offense konstant Vorteile zu generieren, wenn die Miami nur so kurze Zeitfenster gibt. Und das ist einfach was sehr Beeindruckendes bei Miami. Und haben am Ende 4-1 gewonnen. Ich denke, sie hätten auch 4-0 gewinnen können. Atlanta hat halt dann ein knappes Spiel für sich entschieden. Aber ja, also das war schon wirklich sehr beeindruckend.
Definitiv. Dann hatten wir, glaube ich, bei der Serie Philadelphia gegen Toronto, hattest du, glaube ich, James Harden als X-Faktor, glaube ich, mit ausgerufen. Erklär doch mal, wie du ihn jetzt gerade gesehen hast in dieser 6-Spiele-Serie, in der sich jetzt Philly letztendlich mit 4-2 durchgesetzt hat.
Ja, Licht und Schatten, würde ich sagen. Da habe ich mich im Laufe der Serie schon bestätigt gesehen, auch in meiner These vor der Serie, weil ich nehme jetzt mal als Beispiel Spiel 5, ja, wo die Sixers wirklich schrecklich im Basketball gespielt haben. Also das war, da war kein Wunder, dass die Fans und die Umgebung in Philadelphia immer nervöser wurden und der Druck auf die Mannschaft und auf den Coaching-Staff immer größer wurde. Das war schon erschreckend. Ja, so eine erschreckende Leistung, die man da in der Situation hatte. Du bist zu Hause, du kannst die Serie für dich entscheiden und kannst dieses Team einfach erst nach Hause schicken. Und dann kommen sie so raus. In diesem Spiel hat James Harden nur 11 Würfe genommen. James Harden hatte teilweise in diesem Spiel Ben Simmons-Vibes, wo er einfach zum Korb zieht und eigentlich einen komplett einfachen 1 gegen 0 fast schon, also ich meine nicht 1 gegen 0, so krass war es nicht, aber trotzdem einen komplett einfachen Floater oder Layup hat. Und er spielt irgendeinen relativ wilden Kickout-Pass. Ja? Und ich dachte mir, was ist denn hier los? Also es war wirklich, ich habe meinen Augen kaum getraut. Und dann war schön zu sehen, dass die Mannschaft dann das Ganze analysiert hat, dass James Harden auch realisiert hat, ich muss anders spielen. Und ich finde, sie haben eine sehr, sehr gute Leistung dann in Spiel 6 gezeigt und haben ihm gezeigt, welches Potenzial auch in ihnen steckt. Und James Harden muss einfach nicht mehr dieser dominante 30-Punkte-Plus-Scorer sein, aber er muss der Mannschaft einfach, ja, er muss der Mannschaft einfach 25 Punkte geben können und seine 8-9 Assists dazu. Ja, auf dem Niveau muss er sein und ich denke, er hat ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht in Spiel 6. Er hat mich da schon überzeugt, einfach hat ein bisschen Mittelding gesucht aus eigenes Scoring und eben auch andere Einsätzen. Seine Effizienzwerte waren leider nicht gut in der Serie, aber ja, insgesamt schon okay. Hätte durchaus besser sein können, aber ja, am Ende hat es gereicht, um sich gegen Toronto dann durchzusetzen.
Ja, ich glaube, du hast damit einfach gerade den komplett richtigen Punkt mit angesprochen, nämlich einfach die richtige Balance finden aus Scoring und aus Passing. Und ich glaube, da war James Harden teilweise einfach nicht aggressiv genug. Also gerade dann eben, als es dann in Richtung Spiel 4, Spiel 5 dann eben ging, hat er eben dann zu viel wieder mit rausgekickt, wollte vielleicht zu sehr Mitspieler nochmal mit einsetzen. Und in Spiel 6 ist es dann eben nochmal komplett mitgekippt. Und ich finde, da hat man dann eben gerade immer noch gesehen, was der Mann immer noch für eine wahnsinnige Scoring-Qualität nochmal mit hat, wenn er möchte. Klar wird er jetzt gerade ein bisschen älter, klar hat er jetzt nicht mehr so diesen richtig krass explosiven ersten Step, aber er hat einfach immer noch so diese Bewegungen, er schafft es einfach immer noch, sich irgendwie durch die Verteidiger durchzuwuseln, kann immer noch mit einem Crossover an dir vorbeigehen, kann immer noch seinen Stepback verwandeln und gerade eben in Spiel 6 hat dir das einfach aus Toronto-Sicht natürlich das Genick gebrochen und eben aus Philly-Sicht einfach diese Serie nochmal mit gewonnen. Man muss, glaube ich, trotzdem festhalten, dass die Sixers es sich eben durch Spiel 4 und 5 unnötig schwer gemacht haben. Du führst eigentlich schon mit 3-0 gegen die Raptors. Gut, kriegst dann nochmal das 3-1 nochmal mit in Toronto, aber für mich musst du dann das Ding im fünften Spiel dann zumachen. Das ist dann deine Möglichkeit, hier ein ganz, ganz klares Statement nochmal mitzusetzen. Hier, wir sind zu Hause nicht schlagbar. Wir sind viel, viel besser als das andere Team, was da eigentlich auf der anderen Seite steht. Wir haben viel mehr individuelle Qualität. Und da muss ich sagen, haben mich die Sixers extrem enttäuscht, denn gerade Spiel 5 war wirklich von den Sixers extrem schwach, wie du auch gerade schon gesagt hast, wirklich schrecklicher Basketball und ich finde, das darf dir einfach nicht passieren. Und auch das hat jetzt gerade nochmal ganz klar, ja, das verändert, wie ich die Sixers einfach jetzt gerade nochmal mit gesehen habe, denn ich dachte mir halt schon vor der Serie, Joel Embiid muss diese Serie eigentlich dominieren, die Raptors haben eigentlich keinen Gegenspieler, die sie ihm jetzt irgendwie entgegenstellen können. Cam Birch hat es dann teilweise ganz gut gemacht, Chris Boucher ist viel zu dünn und Precious Achiuwa ist eigentlich zu klein. Das sind eigentlich ja drei Mismatches, sage ich mal, die Joel Embiid nochmal mit ausnutzen muss. Und ja, wenn er dann eben gedoppelt wird, dann hast du eben eigentlich mit James Harden noch einen, der dann eben das Scoring nochmal mit übernehmen kann, mit Tyrese Maxey noch eben, mit Tobias Harris. Und da muss ich sagen, gerade eben als es in Spiel 4 und 5 ging, haben mich die Sixers da wirklich enttäuscht und haben, ja, wie gesagt, so die Anerkennung, die ich halt für sie hatte oder auch so die Chancen, die ich ihnen jetzt vielleicht eingerechnet hätte, eher noch weiter mit nach unten geschraubt. Also da bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt, wie wir beide jetzt gerade nochmal drüber diskutieren, was es dann eben im Runden-2-Matchup dann gibt gegen die Miami Heat. Davor konzentrieren wir uns jetzt aber erstmal auf die Serie von deinem Lieblingsteam, von den Milwaukee Bucks gegen die Chicago Bulls. 4-1 ist jetzt gerade letztendlich ausgegangen. Ich glaube, dort ist eine 4-0, glaube ich, prognostiziert. Und sind wir jetzt mal ganz ehrlich, das war schon das Mismatch, glaube ich, was wir uns beide schon erwartet hatten. Das eine Spiel, was die Bulls halt gewonnen hatten, war ein überragendes Spiel von DeMar DeRozan, der wirklich irgendwie unstoppable war. Der auch, ich glaube, auch hier wieder über 40 Punkte gescored hat und das irgendwie bei 50% aus dem Feld. Und ich glaube 9-9 von der Freiwurflinie und das ist dann einfach ein Spiel, das musst du einfach mal mit einrechnen. Und trotzdem muss man, glaube ich, ganz klar sagen, auch hier war wieder so dieser kleine X-Faktor eben für die Milwaukee Bucks für mich, die Spielweise von Chris Middleton, denn ich finde, es gibt immer so zwei Arten von Chris Middleton. Es gibt den aggressiven Chris Middleton, der direkt von Anfang an schon zeigt, hier, ich bin da und ich will auch den Ball haben und ich will auch scoren. Und dann gibt es irgendwie manchmal noch so diesen zurückhaltenderen Chris Middleton, der sich so denkt, okay, ich gucke jetzt gerade erstmal, was die Defense mir halt gibt und versuche halt dann irgendwie mal was zu machen. Ich glaube, das war eben in dem Spiel, wo sie das Spiel dann auch verloren haben, wo Chris Middleton in der ersten Hälfte, ich glaube, 2 Würfe, glaube ich, genommen hat oder so. Und das darf dir eben eigentlich nicht, das darf eigentlich nicht passieren aus Milwaukee Bucks Sicht. In der zweiten Hälfte ist er dann wesentlich aggressiver gewesen und das Spiel wurde dann auch wesentlich enger. Chris Middleton fällt jetzt natürlich leider aus für die zweite Serie. Auch da kommen wir natürlich gleich nochmal mit drauf zu sprechen. Trotzdem muss man, glaube ich, ganz klar sagen, wenn die Milwaukee Bucks einfach ja einen normalen Tag erwischt haben, dann haben sie schon die Chicago Bulls dominiert. Oder wie siehst du das?
Ja, ganz genau richtig. Also ich denke, es war eine Serie ja, mit zwei durchwachsenen Spielen zu Beginn. Also eine durchwachsene Leistung der Bucks in Spiel 1, was trotzdem gereicht hat für den Sieg. In Spiel 2 natürlich durchwachsene Leistung der Bucks und eine natürlich sehr, sehr starke Leistung von DeMar DeRozan und Vucevic auch in dem Spiel sehr stark gewesen. Und dann haben sie ein Spiel gewonnen. Ja, und das war vielleicht auch ein bisschen so ein Weckruf an die Mannschaft vielleicht, hey, wir müssen schon ein bisschen noch einen Gang höher schalten. Aber zu keinem Zeitpunkt waren die Bucks in irgendeiner Weise gefährdet in dieser Serie. Also das muss man wirklich ganz klar mal so festhalten. Und der Fakt, dass nach Spiel 2, nach der Verletzung dann von Middleton eben und dem Sieg der Bulls, dass da schon wieder einige angefangen haben zu sagen so, ja, die Serie könnte richtig knapp werden und so. Das war schon wirklich eine ziemliche Respektlosigkeit, würde ich sagen, gegenüber den Milwaukee Bucks. Also das ist wirklich ein Championship-Team. Und ich denke, dass die Spieler das auch als Respektlosigkeit wahrgenommen haben und dann zeigen wollten, dass sie so viel besser sind als die Chicago Bulls. Und ich meine, man hätte nicht mehr dominieren können, als sie dominiert haben in Spiel 3 und 4 in Chicago. Also das war wirklich teilweise schon eine Demütigung auch von den Bulls da zu Hause. Also absolut null Chance von Beginn an. Und genauso hätte es auch sein sollen. Also diese Serie hätte nicht 5 Spiele gehen sollen, aus Bucks-Sicht, muss man so sagen. Also es wäre eigentlich eine Mannschaft gewesen, die man in 4 Spielen schlagen muss. Am Ende sind es 5 Spiele geworden, alles im Lot, ja. Aber ich denke, man hat dann schon klar gezeigt, dass man schon einige Schubladen höher ist als die Chicago Bulls. Und ja, das ist einfach manchmal ein bisschen, manchmal mangelt es bei solchen Teams dann in den Medien immer noch an ein bisschen Respekt. So, also dass die Teams immer noch nicht so realisiert haben, wie auf welchem Niveau mittlerweile die Bucks sind und dass das nicht mehr die Bucks sind wie vor 5 Jahren oder so. Und ja, am Ende haben sie eben gezeigt, dass das kein Problem war für sie jetzt in der ersten Runde.
Ja, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon in der letzten Folge, als wir über die Small Markets einfach noch mitgeredet haben. Und ich glaube, genau da müssen wir die Milwaukee Bucks eben auch wieder mit einsortieren. Auch hier ist es jetzt gerade wieder so, dass die einfach jedes Jahr von den Medien einfach unterschätzt werden und dann einfach in den Playoffs ein komplettes Statement mitsetzen. Du hast es richtig gesagt, sie hätten sweepen können. Sie haben es jetzt eben in 5 jetzt gerade geregelt. Das passt natürlich trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Letztendlich gab es jetzt auch nur einen einzigen Sweep in der ersten Runde und das waren jetzt eben, finde ich, ja eigentlich mit der überraschendste Sweep, den ich mir jetzt hätte vorstellen können. Also wenn du mich jetzt gerade gefragt hast, welche ist die Serie, die auf keinen Fall gesweept wird, hätte ich gesagt Boston gegen Brooklyn. Denn alle anderen Serien hätte ich jetzt gerade schon in irgendeinem Szenario so gesehen, dass man da vielleicht hätte sweepen können. Vielleicht noch Dallas gegen Utah nicht. Aber also ich meine, Philly gegen Toronto stand eben auch schon 3-0. Auch das hätte also durchaus ein Sweep mit werden können. Und ja, eben diese Serie, wo man sich es am wenigsten hätte vorstellen können, dass es eben gesweept wird, wurde eben gesweept. Die Boston Celtics haben sich mit 4-0 gegen die Brooklyn Nets durchgesetzt. Wie hast du das gesehen? Bist du sehr, sehr überrascht, dass die Boston Celtics das so krass dominieren konnten defensiv?
Ja und nein. Also ich war überhaupt, basketballerisch war ich überhaupt nicht überrascht. Also ich habe Boston sehr, sehr stark eingeschätzt. Ich habe Boston in dieser Serie auch klar vorne gesehen. Ich glaube ja, du auch. Und das hat sich auch bestätigt. Also da war ich wirklich in keiner Weise überrascht. War ich jetzt überrascht, dass Brooklyn kein einziges Spiel am Ende gewonnen hat? Ja, darüber war ich schon überrascht. Also ich habe Boston klar vorne gesehen. Ich habe mir gedacht, die Serie werden sie relativ überzeugend für sich entscheiden. aber ich hatte auf jeden Fall gedacht, dass eben die Brooklyn Nets mindestens ein Spiel gewinnen. Also ich hätte gedacht, in 6 Spielen wahrscheinlich. Ja, und der Grund, warum, ich meine, alle Spiele waren am Ende auch knapp. Und alle, in jedem Spiel hatten die Nets eine Chance zu gewinnen am Ende. Deswegen, aber ich hatte, worüber ich eben geschockt war, also nicht nur überrascht, sondern geschockt war, war halt die Probleme, die Durant hatte. Also es war klar, dass Bostons Verteidigung auf ihn zugeschnitten ist, dass sie enorm physisch sein werden. Und ich habe jetzt nicht erwartet, dass er in jedem Spiel jetzt locker flockig irgendwie seine 40, 50 Punkte macht. Aber dass er komplett auch mental rausgenommen werden konnte, dass er teilweise nur 10, 11 Würfe genommen hat, dass seine Wurfquoten so im Keller waren, dass seine Turnover-Zahlen fast im zweistelligen Bereich manchmal gelandet sind, dass Kyrie Irving nach einem starken Spiel 1 plötzlich ja so wie so ein Rollenspieler gewirkt hat. Darüber war ich halt schon ein bisschen überrascht. Und da haben einfach auch die beiden Superstars quasi halt ja, Qualität vermissen lassen, die das Team unbedingt gebraucht hätte. Und ja, ich sage jetzt mal so, mit einem Durant in Normalform hätten die Nets mindestens ein Spiel gewonnen. Ja, aber an dem finalen Ergebnis der Serie hätte das nichts geändert. Also es gibt einfach kein Szenario, in dem diese Version der Nets nach dieser Regular Season, die sie hatten, ein Team wie die Boston Celtics von der Qualität, die sie haben, irgendwie schlagen können. Das wär nicht passiert, aber dass es am Ende ein Sweep wurde, das hat mich dann schon überrascht.
Ja, da stimme ich eben komplett zu. Auch ich, wie du es auch gerade schon gesagt hast, das war auch wesentlich höher auch auf den Boston Celtics als jetzt eben auf den Brooklyn Nets. Und auch hier ist jetzt halt wieder komplette Zustimmung natürlich jetzt gerade wieder angesagt, wieder von mir. Ich war wirklich, ja, schockiert, wie du es gerade schon gesagt hast, von den Leistungen, die Kevin Durant da abgerufen hat. Das war wirklich heftig. Also ich habe noch nie so eine Serie quasi von einem Kevin Durant gesehen. Den habe ich davor immer so als Cyborg quasi gesehen, der wirklich ja gegen alles und jeden irgendwie mit scoren kann. Und man muss ganz klar sagen, dass es die Brooklyn Nets geschafft haben, die Boston Celtics geschafft haben, erst irgendwie, ja, körperlich irgendwie an ihn ranzukommen und dann eben auch irgendwann nochmal mit mental. Und das hat man dann schon gemerkt. Da waren auch irgendwie dann einfache Fehler mit dabei, wo er dann den Ball nicht richtig fängt und der dann irgendwie ins Austrudelt, wo er sich verdribbelt. Und das sind eben eigentlich solche Fehler, die passieren im Kevin Durant normalerweise nicht und erst recht nicht in dieser Häufigkeit. Und dann am Ende muss man ganz klar sagen, ist das dann eben das, was die Brooklyn Nets dann letztendlich, ja, eben, ja, gesweept worden lassen hat. Also das war dann einfach zu wenig, was dann eben von einem Kevin Durant kam. Und ja, auch ein Kyrie Irving wirkte dann gerade eben in Spiel 4 für mich auch nicht wirklich aggressiv. Wirkte ein bisschen so, als hätte er vielleicht schon so ein bisschen aufgegeben. Das war natürlich dann schon nochmal so ein Ding, wo ich mir auch dachte, alles klar, ich dachte, da kommt irgendwie noch ein bisschen mehr Kampf. Letztendlich musste man, glaube ich, ganz klar festhalten, dass die Boston Celtics über die Serie das ganz klar bessere Team waren, sowohl offensiv als auch defensiv, die viel, viel mehr Teambasketball eben auch gespielt haben und einfach mit ihrer physischen Defense eigentlich auf jeden Gegenspieler irgendwie einen krassen Impact mit hatten und vor allem eben auf die beiden, die eben am härtesten verteidigt wurden, nämlich auf, ja, Kevin Durant und Kyrie Irving. So, dann würde ich sagen, genug von der ersten Runde und wir konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen auf die Zukunft. Und zwar würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach gleich wieder am Westen an, einfach nur, weil wir es gerade auch schon gemacht haben. Phoenix Suns gegen Dallas Mavericks. Ich glaube, wir müssen natürlich erstmal ein kleines bisschen über die, ja, Fitness von Devin Booker natürlich mitreden. Wie fit ist er? Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass er jetzt gerade bei 100% ist, denn ich glaube, wenn wir jetzt auch noch versuchen, irgendwelche gesundheitlichen, medizinischen Sachen jetzt nochmal mit reinzunehmen, da kommen wir in solche Spekulationen mit rein, dass wir da, glaube ich, einfach nicht mehr so viel machen können. Was sind so deine Takes, David? Phoenix Suns gegen Dallas Mavericks, Platz 1 gegen Platz 4. Wen hast du vorne und vor allem warum?
Ja, ich habe definitiv Phoenix vorne. Also ich sehe Phoenix weiterhin einfach als die mit Abstand stärkste Mannschaft im Westen. Dallas hat einen wichtigen Schritt jetzt mal gemacht in der ersten Runde. Sie haben eine Playoff-Serie gewonnen, zum ersten Mal seit 2011. Luka Doncic hat zum ersten Mal eine Playoff-Serie gewonnen. Dallas ist eine gefährliche Mannschaft, Dallas ist eine gute Mannschaft, aber Dallas ist nicht auf dem Niveau, das Phoenix hat, vor allem jetzt im Kollektiv, wenn man sich anschaut, welche Tiefe in diesem Kader steckt. Und ja, wenn Devin Booker eben gesund ist, und danach sieht sie aktuell aus, und du hast gesagt, es macht jetzt auch nicht so viel Sinn, jetzt zu spekulieren, was mit dem Hamstring von Devin Booker passieren wird. Aber ja, wenn Devin Booker eben fit ist, dann ist das, denke ich, eine kompetitive Serie, ja, die auf jeden Fall kein Spaziergang ist natürlich und die sehr unterhaltsam wird. Aber ich denke, dass Phoenix die Qualität hat, sich da in 6 Spielen durchzusetzen. Ich denke einfach, dass sie die tiefere Mannschaft sind, dass sie die hungrigere Mannschaft sind. Und ja, das Niveau, was wir aktuell von Chris Paul auch sehen, Mikal Bridges, auch DeAndre Ayton, das ist auch das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, es tut der Mannschaft gut auch, dass sie jetzt in dieser ersten Runde ein bisschen diese Herausforderung hatten, dass sie eben das gegen eine gute Mannschaft lösen mussten, ohne Devin Booker in den Playoffs, weil es einfach andere Spieler gezwungen hat, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ich denke, ein DeAndre Ayton zum Beispiel ist auch, sein Selbstbewusstsein ist daran gewachsen, an der Serie. Und ein Mikal Bridges hat auch jetzt im Kopf drin, so, hey, ich kann auch mal 36 Punkte machen, wenn es gut läuft. Ich meine, klar, dass er diese Qualität hat, das hat man in der Regular Season auch schon oft gesehen, aber es ist halt nochmal was anderes in den Playoffs. Und in den Playoffs ist er halt einfach, seine Rolle natürlich dann immer auch anders definiert. Er ist halt ein wichtiger Verteidiger für sie und offensiv ist er halt jemand, der hauptsächlich halt ein Spot-Up-Shooter ist oder der halt mal vielleicht einen Closeout attackiert und zum Korb zieht oder so, aber viel mehr halt auch nicht. Und brauchen sie ja auch im Normalfall nicht mehr von ihm. Aber trotzdem ist es, denke ich, gut für ihn auch im Kopf zu haben, so, wenn es mal bei uns nicht läuft, kann ich auch mal vielleicht Verantwortung übernehmen und mal 5, 6 Würfe mehr nehmen. Und ich denke einfach, dass Phoenix die insgesamt reiferere Mannschaft ist, die breiter aufgestellte Mannschaft ist, die sich dann am Ende in der Serie halt auch durchsetzen wird.
Ja, ich glaube, du sprichst auch hier wieder einen super wichtigen Punkt einfach an, und zwar eben dieses Spielen eben einfach ohne Devin Booker. Natürlich wirkte das jetzt erstmal wie ja ein Fluch, aber könnte sich jetzt halt dann doch letztendlich so ein bisschen als Segen jetzt gerade mit herausstellen. Denn ich finde, man sieht das jetzt auch immer wieder, auch schon in der Regular Season, wenn es einfach irgendwelche Verletzungen gibt und andere Spieler kommen dann einfach in eine andere Rolle oder eben auch zum Beispiel Wechsel. Ich finde, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist einfach jetzt gerade nochmal Tyrese Maxey bei den Philadelphia 76ers, der eben schon letztes Jahr natürlich eine relativ gute Saison jetzt gespielt hat, aber dann halt einfach nicht annähernd auf dem Niveau war, auf dem er eben jetzt ist. Einfach nur, weil Ben Simmons eben nicht mehr gespielt hat und einfach dieser Starting-Spot einfach mit frei wurde. Und er war einfach dann in der Lage dazu, die Qualitäten, die er hat, wunderbar aufs Parkett nochmal mitzubringen und sich dadurch dann zu verbessern. Auch in Anthony Simons von den Portland Trailblazers, finde ich, kann man hier mal ganz gut nochmal mit anbringen, denn nach der Verletzung von Damian Lillard ist der eben auf einmal komplett freigedreht. Und ich glaube, genau das ist jetzt hier auch nochmal so eine Möglichkeit, was jetzt eben passieren könnte mit eben Spielern wie jetzt eben Mikal Bridges oder eben auch dann mit DeAndre Ayton, die dann halt merken, okay, ich kann halt das, was ich sonst, ich sag mal, im etwas kleineren Rahmen mache, auch im größeren Rahmen machen. Ich kann halt auch selber nochmal mit aggressiv werden. Wenn ich halt merke, okay, bei Chris Paul läuft es vielleicht jetzt mal ausnahmsweise mal nicht so gut jetzt irgendwie aus dem Feld, was die Feldwurfquoten angeht, oder auch ein Devin Booker ist vielleicht noch nicht auf ganz 100% Top-Niveau, dann bin ich halt einfach in der Lage, diese Lücke mit auszufüllen. Und ich glaube, das ist eben was für so ein Team einfach unfassbar wichtig ist, dass sie halt wissen, okay, selbst wenn es jetzt halt mal bei uns nicht so läuft oder jetzt halt bei unseren Superstars jetzt gerade nicht läuft, dann haben wir immer noch andere Spieler, die genau da dann mit attackieren können. Und das ist eben was dir in den Playoffs einfach unglaublich weiterhilft. Du hast auch generell gerade schon die Tiefe mit angesprochen. Ich glaube, auch hier muss man ganz klar wieder, ja, immer wieder dieselben Leute eigentlich immer wieder hervorheben, nämlich einen Cameron Johnson, einen JaVale McGee, einen Cameron Payne. Und ich finde auch einen Landry Shamet, der teilweise auch zeigt, was er drauf hat, nur halt immer wieder, ja, sehr, sehr schwankend leider unterwegs ist. Trotzdem sind es eben alles nochmal so Spieler, die eben von der Bank kommen und die dir einfach nochmal sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen geben können. Cameron Payne natürlich vor allem sehr, sehr viel Speed, sehr, sehr viel Tempo. Landry Shamet ist eben einer, der eigentlich dazu in der Lage ist, seinen Dreier zu treffen, auch wenn er damit jetzt, wie gesagt, immer wieder Probleme hat. Und JaVale McGee bringt dir einfach, ja, unfassbar viel Erfahrung und gefühlt auch nur noch gute Entscheidungen. Also der Mann trifft gerade in den klar paar limitierten Minuten trotzdem 80,8% seiner Würfe bislang in den Playoffs. Das ist eine unfassbar kranke Statistik und ich glaube, das zeigt jetzt eben einfach schon, wie gut dieses Phoenix-Team jetzt gerade mit ist. Und du hast eben auch in Mikal Bridges und auch in Jay Crowder einfach zwei Leute, die sich höchstwahrscheinlich dann um Luka Doncic dann kümmern werden. Ich würde jetzt erstmal stark auf Mikal Bridges dann mit tippen und hast damit einfach mal einen Spieler, der ja im Top 3 Defensive Player of the Year Voting mit drin war und ich glaube, den du auch auf jeden Fall mit auf dem Zettel mit drauf haben musst. Luka Doncic wird seine Punkte machen. Die Frage ist dann halt, wie gut sind eben dann die anderen, wie viel können die eben dann nochmal mit rausbringen. Maxi Kleber hat jetzt zum Beispiel in der ersten Runde seinen Dreier unfassbar gut getroffen. Reggie Bullock hat 40% getroffen. Finney Smith auch fast 40%. Jalen Brunson ist eben komplett nochmal mit durch die Decke gegangen. Aber jetzt kommt eben mit den Phoenix Suns nochmal ein Team, was noch eingespielter ist, was in der Defense und in der Offense unglaublich dominant ist. Und ich glaube, auch hier denke ich, dass sich die Phoenix Suns durchsetzen, wie du es eben auch schon gesagt hast. Für mich ist es aber trotzdem eine Serie, die für mich sogar in 7, glaube ich, mitgeht, weil ich glaube, dass beide Teams ihre Heimspiele jeweils quasi fast alle irgendwie gewinnen werden. Also klar, vielleicht tauschen die das irgendwie mal so ein bisschen mit aus, dass halt na, und die ersten zwei Spiele 1-1 sind, die zweiten zwei Spiele, also quasi Spiel 3 und 4 auch wieder 1-1 sind, sodass man mit 2-2 in Spiel 5 dann reingeht. Und dann, ja, sehe ich einfach dann die Heimvorteile von beiden Teams ehrlich gesagt dann zu stark, als dass ich da ein Team jetzt wirklich in diesen letzten drei Spielen nochmal den Auswärtssieg nochmal schnappen kann. Also für mich geht das Ganze tatsächlich in 7, weil ich glaube, dass die Dallas Mavericks jetzt eben quasi genau das haben, was die Phoenix Suns jetzt auch schon hatten, nämlich du hast Luka Doncic mit raus und du hast dann eben die anderen Spieler, die merken, okay, ich muss jetzt aggressiver sein, ich muss jetzt wieder mit mehr machen. Das heißt, also irgendwie kommen beide Teams eben daraus, dass halt der beste Spieler von denen sich jeweils verletzt hat, beziehungsweise der beste Scorer, und sie dann halt gucken mussten, wie sie das mit ausgleichen. Von daher finde ich sehr, sehr interessant die Serie. Und ja, ich glaube halt, das geht tatsächlich in 7. Also ich kann es mir durchaus mit vorstellen. Ich glaube, Dallas hat uns jetzt schon gezeigt in der ersten Serie gegen Utah, wie gut sie unterwegs sind. Die Phoenix Suns haben uns jetzt eben gezeigt, dass sie auch ohne Devin Booker einfach legit sind. Und ja, das wird super spannend, glaube ich. Also wird ein geiles Matchup auf jeden Fall, was uns da erwartet. Hast du noch was zu der Serie oder möchtest du zu Memphis gegen Golden State switchen?
Nur ein, zwei Sätze zu dem, was du noch gesagt hast, was finde ich ein guter Punkt, dass die Frage eben sein wird bei Dallas, was die anderen dann auch zeigen können. Ja, und einfach natürlich auch Jalen Brunson zum Beispiel, aber auch eben die anderen Rollenspieler. Und ja, was eben jetzt in der ersten Runde gegen Utah auch gereicht hat, ja, das war ein überragender Jalen Brunson, das war ein sehr guter Reggie Bullock, das war ein sehr guter Maxi Kleber zum Beispiel, das hat halt gegen Utah gereicht. Gegen Phoenix würde das nicht, meiner Meinung nach, nicht ausreichen. Da brauchen sie zum Beispiel halt auch viel mehr von Spencer Dinwiddie, der, finde ich, keine gute erste Runde gespielt hat insgesamt. Natürlich hat er mal seine Momente gehabt, aber von ihm brauchen sie deutlich mehr. Wenn sie sich gegen Phoenix dann am Ende durchsetzen wollen, muss er auf dem Niveau sein, wie er so in den ersten Spielen im Mavericks-Trikot war. Das würde ich jetzt vielleicht noch dazu anmerken. Also ich denke auch, es wird eine sehr enge Serie, eine sehr gute Serie. Und die Rollenspieler von Dallas müssen halt auf hohem Niveau sein, weil bei Phoenix hast du eben die Situation, dass meistens bis die komplette Starting Five und noch dann zu 6., 7. Mann alle performen und alle ihre Rollen erfüllen. Und dann ist es immer schwierig, wenn du auf der Gegenseite da nicht mithalten kannst. Es ist halt schwierig, auch am Ende mehr Punkte zu erzielen als die Phoenix Suns.
Ja, ist natürlich absolut richtig. Es hilft natürlich auch nochmal, dass dieses Team eben quasi einfach genauso letztes Jahr schon in den Finals mit war. Die haben einfach schon eine unfassbare Erfahrung, wie sie einfach zusammen spielen müssen. Und das sind jetzt natürlich eben nochmal so eine Dinger. Das kann halt in Dallas eben noch nicht so sein. Du hast es gesagt, Spencer Dinwiddie wurde jetzt eben erst in der Saison ertradet. Kristaps Porzingis ist dafür weggegangen. Das ist natürlich nochmal eine komplette Umstellung. Du hast einfach einen komplett anderen Spielertypen, der da jetzt eben auf einmal nochmal mit reinkommt. Und das macht das Ganze jetzt natürlich nicht so einfach, einfach jetzt erstmal die Rolle jetzt überhaupt erstmal mit rauszufinden. In der ersten Runde ging es jetzt eben noch, weil dann eben teilweise Luka Doncic auch dann nicht mit da war. Dann ist Spencer Dinwiddie gestartet. Dann ist Luka Doncic wieder zurückgekommen. Dann ist Spencer Dinwiddie wieder auf die Bank gegangen. Und das ist jetzt natürlich auch nicht so easy, wie jetzt seine Rolle jetzt gerade mit aussieht. Ich denke mal, er soll jetzt so ein bisschen, ja, den Backup-Scorer quasi jetzt gerade machen, so diesen Scorer von der Bank. Hat jetzt in der ersten Runde, wie du jetzt eben gesagt hast, nicht so wirklich gut funktioniert, aber hast du natürlich auch komplett recht, dass du eben sagst, dass es eben einfach auf ihn extrem jetzt nochmal mit ankommt. Denn, ja, was er eben schon uns im Mavericks-Trikot gezeigt hat, gerade eben, ja, direkt nach dem Trade, war wirklich unfassbar stark, hat auf einmal, ich glaube, über 40% seiner Dreier getroffen, wirkte einfach komplett beflügelt von diesem Trade, von dieser neuen Möglichkeit in Dallas. Und jetzt muss er halt eben zeigen, vor allem jetzt in dieser zweiten Runde, dass er das eben auch unter Drucksituationen gegen ein unfassbar starkes Phoenix Suns Team machen kann. Dann würde ich sagen, wir wechseln auf die zweite Serie im Westen, nämlich auf die Memphis Grizzlies gegen die Golden State Warriors. Und das ist, glaube ich, eine Serie, die richtig, richtig interessant wird. Denn wir haben jetzt natürlich auf der einen Seite die Memphis Grizzlies, die natürlich uns in der Regular Season schon gezeigt haben, dass sie ein unfassbar gutes Team sind, die ja das fünftbeste Offensivrating hatten, das viertbeste Defensivrating, die aber eben in der ersten Runde, wie wir es, glaube ich, gerade beide schon gesagt hatten, relativ doll gestruggelt hatten, die sich mit, ja, schon gewissermaßen auch ein bisschen Glück, aber eben auch nochmal mit ihrer Qualität natürlich trotzdem durchgesetzt haben in eben 6 Spielen gegen die Timberwolves. Und dann haben wir jetzt eben auf der anderen Seite die Golden State Warriors, die offensiv in der Regular Season eigentlich nur auf Platz 17 stehen, defensiv aber eben das beste Defensive-Rating haben. Könnte man es natürlich gerade mit relativieren und sie vielleicht dann auf den zweiten Rang setzen, weil halt Boston erst ja nach der Hälfte der Saison so richtig angezogen hat. Trotzdem auf jeden Fall eine unglaublich gute Defense, die jetzt in den Playoffs direkt mal gezeigt hat gegen eben die Denver Nuggets, dass sie einfach ein Team sind, was einfach ja komplett da ist. Und ich glaube, das wird eine Serie, die uns unfassbar viel Freude bereiten wird, die richtig, richtig interessant wird. Und auch da wird es wieder extrem auf die Rollenspieler ankommen, beziehungsweise nicht unbedingt gerade auf die ersten, zweiten Stars, sondern vielleicht eben eher so in Richtung 3-4. Und ja, ich glaube, vor allem die Memphis Grizzlies muss man damit ansprechen. Klar wird ein Ja Morant wichtig, aber es wird eben auch wichtig, dass dann eben Spieler wie dann zum Beispiel Jaren Jackson Jr., der bislang Probleme hatte, das ausnutzt, dass ein Desmond Bane wieder eine überragende Serie spielt. Aber selbst dann, muss ich sagen, habe ich die Golden State Warriors einfach vorne. Das ist einfach mehr Erfahrung in diesem Roster. Es ist ein unfassbar starker Kader, die jetzt schon in der ersten Runde unfassbar eingespielt gewirkt haben. Auch Klay Thompson hast du vorhin schon angesprochen, kommt immer besser mit rein ins Spiel. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie die Memphis Grizzlies dieses Golden State Warriors Team irgendwie auf Dauer schlagen kann. Ich sehe schon, dass sie auf jeden Fall ja schon 2 Spiele schon gewinnen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie diese Serie irgendwie für sich entscheiden. Ich habe die Warriors mittlerweile wirklich einfach auf so einem Level, dass ich mir jetzt denke, dass die wirklich schon wieder in der Lage dazu sind, einfach die Championship zu gewinnen. Mit dem aktuellen Roster, was sie jetzt eben haben, eben mit dieser Erfahrung und mit allem, was da eben einfach in dieser Organisation passiert. Also ich habe die Golden State Warriors in 6 gegenüber den Memphis Grizzlies. Wie hast du das oder wie siehst du die Serie?
Ja, find enorm schwierig vorher zu sagen. Memphis hat eine super starke Saison gespielt. Ich bin ein großer Fan von den Grizzlies dieses Jahr, was sie gezeigt haben. Und Golden State war teilweise dominant, teilweise so große Schwächephasen drin gehabt. Und dann zeigen sie jetzt in den Playoffs eben, dass sie wieder auf sehr hohem Niveau funktionieren. Sehr, sehr schwierig vorherzusehen. Ich will jetzt erstmal schauen, dass ich selbst quasi jetzt nicht irgendwie zu sehr gefangen im Moment bin. Und jetzt aktuell ist halt der Moment so, Golden State hat relativ problemlos die Denver schlagen können und Memphis hatte einige Probleme gegen Minnesota. Ich denke trotzdem, dass Memphis enorm schwierig zu schlagen ist. Ich denke, dass Golden State auch Probleme haben wird mit Memphis. Und ich traue definitiv zu der Serie, dass es in 7 Spiele geht. Also ich denke, ich sehe es als sehr knappe Serie. Ich hatte vor den Playoffs gesagt, dass ich im Westen nur Phoenix als einzige Mannschaft sehe, die Memphis in einer 7-Spiele-Serie schlagen kann. Das habe ich vor den Playoffs gesagt. Diese These muss ich jetzt dann sehe ich jetzt dann wieder doch mit vielleicht ein bisschen anders. Also ich war dann doch überrascht, dass sie so große Probleme hatten gegen Minnesota und würde es deswegen halt, auch weil mich Golden State positiv ein bisschen überrascht hat, sagen, dass die leichte Favoritenrolle dann schon Golden State auf jeden Fall gehört. Und ich kann mir eben vorstellen, dass sich Golden State auch durchsetzt am Ende. Aber ich denke, es wird eine sehr, sehr knappe Serie. Also ich würde sagen, dass die Serie über 7 Spiele geht und sich Golden State dann in Spiel 7 durchsetzt. Aber ja, ich finde es wirklich enorm schwierig vorher zu sagen. Also es hängt einfach auch viel davon ab. War das jetzt eine Erfahrung, aus dem sie gelernt haben, ja, in Memphis in Runde 1? Oder war das jetzt eine Situation, wo man gesehen hat, okay, sie haben einige Probleme, die sie jetzt auch nicht so schnell mit lösen können. Ja, und das ist auch eine Frage, welches Niveau wird Ja Morant haben? welches Niveau werden andere wichtige Spieler haben, wie eben Jaren Jackson Jr., kann Desmond Bane das wieder zeigen, welche Leistungen zeigt Tyus Jones, der auch oft der wichtige Würfe dann auch getroffen hat gegen Minnesota teilweise. Man kann sich einfach nicht so ganz sicher sein und es wird eine sehr, sehr faszinierende Serie, denke ich. Mein Tipp am Ende ist jetzt Golden State in 7 Spielen.
Ja, es ist natürlich auch immer so, dass man gerade eben in der NBA bei so vielen Spielen auch immer so ein bisschen Recency-Biased ist, also die letzten Spiele vielleicht einfach ein bisschen zu hoch wiegt. Dass die Serie spannend und knapp wird, das glaube ich auch auf jeden Fall. Also das wird auch eine Serie, die uns, glaube ich, sehr, sehr fesseln wird. Aber ich würde sagen, davon haben wir jetzt eh relativ viele in der zweiten Runde. Also ich sehe jetzt irgendwie jetzt keine Serie, wo ich mir jetzt denke, okay, die wird jetzt ziemlich eindeutig. Ich glaube, ich habe eine, wo ich eine sehr, sehr klare Tendenz habe. Und die anderen sehe ich irgendwie schon so, dass ich mir fast schon vorstellen kann, dass es irgendwie in beide Richtungen nochmal mit ausschlägt. Deswegen, ja, gehört diese Serie auch auf jeden Fall nochmal mit dazu. Ich glaube, die spielen auch heute Abend schon das erste Spiel, genau. Ich glaube, um 21.30 Uhr, das heißt, das ist sogar noch live anschaubar, was ja eigentlich jetzt im Westen eigentlich nicht mehr so oft der Fall ist. Also das heißt, da kann man sich quasi direkt von überzeugen, was da jetzt eben los ist in Spiel Nummer 1. Auch letztes Jahr sind die beiden ja schon aufeinander getroffen im Play-In-Tournament und da haben ja dann tatsächlich die Memphis Grizzlies die Warriors sogar rausgeschmissen. Jetzt hast du natürlich nochmal mit anderen Vorzeichen, hast halt Klay Thompson wieder zurück, hast halt einen Jordan Poole nochmal mit auf einem anderen Niveau. Trotzdem ist es, glaube ich, ja eine Serie, die unfassbar viel Spaß machen wird, wo ich mir auch vorstellen kann, dass es unfassbar viele Highlights auch geben wird. Natürlich sowohl von Ja Morant, als aber eben auch von zum Beispiel Steph Curry, von Spielern, die einfach komplett heiß laufen, halt zum Beispiel Desmond Bane oder Klay Thompson, wo es auch mal ein bisschen heated ist, wenn halt irgendwie Draymond Green schon wieder so ein bisschen, ja, aus der Haut fährt, sag ich mal. Also ich glaube, da steckt unfassbar viel Potenzial mit drin in dieser Serie. Dann wechseln wir jetzt einmal rüber in die Eastern Conference und zwar zu Miami gegen Philadelphia. Und das ist jetzt eben gerade die große Frage, was jetzt mit Joel Embiid jetzt gerade los ist. Also er hat sich ja oder wurde so ein bisschen verletzt von Pascal Siakam in Spiel 6 irgendwie relativ unnötig mit dem Ellbogen irgendwie ins Gesicht. War der jetzt gerade irgendwie im Concussion-Protokoll natürlich mit drin, hat sich, glaube ich, irgendwas im Gesicht nochmal mit gebrochen. Und jetzt natürlich gerade die Frage, nicht ob er spielen will, denn da bin ich mir komplett sicher, dass er das will, sondern eben, ob das die Liga mit zulässt. Denn gerade eben in diese Richtung, so Concussion, also eben, ja, Gehirnerschütterung, gab es eben einfach in der Liga als erst sehr, sehr starke Änderungen, völlig zu Recht, dass eben einfach Spieler, die damit irgendwie gerade Probleme haben mit dem Kopf, die einen Schlag auf den Kopf kriegen, dass die erstmal quasi freigesprochen werden müssen im Prinzip, dass die komplett fit sind. Denn gerade Kopfverletzungen sind eben einfach im Sport brutal gefährlich. Also gerade wenn du eben dann nochmal was draufkriegst, dann kann es da eben schon bleibende Schäden mitgeben. Und das ist jetzt natürlich gerade die Frage, wie fit ist Joel Embiid und wie viel kann er dann in diese Serie jetzt gerade mit eingreifen? Wie gesagt, dass er unbedingt spielen möchte, steht für mich außer Frage. Der will jetzt gerade unbedingt zeigen, dass die Philadelphia 76ers endlich mal so weit sind, einen Titel mit zu gewinnen. Ich muss jetzt aber sagen, für mich ist die Serie jetzt natürlich schon ein bisschen davon abhängig, wie fit Joel Embiid jetzt gerade mit ist, aber nicht der Ausgang an sich. Denn Miami hat mir eben jetzt gerade gezeigt, wie gut sie einfach mal unterwegs sind in der Defensive. Sie haben mit Bam Adebayo auch durchaus einen Body, den sie da auf jeden Fall mit entgegenstellen können gegen Joel Embiid. Und sie haben eben auch, was sie eben auch schon gegen Trae Young schon gezeigt haben, die Möglichkeiten sehr, sehr gut einfach mit zu rotieren und dadurch den Philadelphia 76ers offensiv das Leben schwer zu machen. Oder also. Ne, wenn die Philadelphia 76ers eben im Angriff sind, dann haben die Miami Heat einfach Lösungen und ich glaube, sie selber im Angriff sind eben auch einfach brandgefährlich, vor allem eben von draußen mit dieser ganzen Heat-Culture, mit so diesen ganzen Spielern, die man irgendwie vor der Saison nicht auf dem Zettel hat, so ein Gabe Vincent oder auch ein Max Strus, die auf einmal ja komplett abgehen und auf einmal einfach 40% von draußen schmeißen über eine gesamte Saison und in den Playoffs auf einmal eine super wichtige Rolle spielen und ich glaube, das darf man eben nicht unterschätzen. Es ist jetzt eben gerade davon abhängig, wie fit ist jetzt gerade Joel Embiid, aber ich glaube, mit Embiid gehe ich wahrscheinlich in 6 Spiele und ohne ihn wahrscheinlich sogar in 5. Ich glaube, Miami ist das wesentlich stärkere Team und wird sich auch hier relativ deutlich zumindest durchsetzen. Das ist eben die einzige Serie, wo ich jetzt denke, okay, da habe ich einen relativ klaren Favoriten. Wie siehst du das? Habe ich da recht mit oder denkst du, dass Joel Embiid, wenn er jetzt eben komplett fit ist, in der Serie mehr Impact hat, als ich ihm jetzt gerade zusprechen würde?
Also ich würde definitiv mitgehen mit deinem Fazit. Wenn wir jetzt eine Situation hätten, Joel Embiid wäre jetzt 100% gesund und fit von Beginn an, dann ist es für mich eine sehr, sehr knappe Serie. Also weil Philadelphia hat mehr individuelle Qualität auf dem Papier. Ja, so ist es einfach und das spielt auch eine Rolle. Aber im Kollektiv ist Miami einfach stärker, einfach weil die Mannschaft funktioniert einfach als Team. Das ist wirklich enorm hohes Niveau. Ja, und deswegen, das wäre eine enorm knappe, faszinierende Serie. Deswegen bin ich so, ja, traurig, dass am Ende eben diese Verletzung von Embiid jetzt passiert ist, weil ich die Serie sehr, sehr gerne gesehen hätte. Jetzt ist die Situation ja so. Also er wird mindestens 5 Tage verpassen, Pflicht quasi rein aufgrund der leichten Gehirnerschütterung, die er ihm davongetragen hat. Das ist das Protokoll in der NBA, da kann man nichts dran machen. Danach ist die Frage, wie stark ist ihm diese Gesichtsverletzung. Und was man hört, ist, dass er ja nicht operiert werden muss, wie er hat sich ja schon mal irgendwie Augenhöhlenbruch oder sowas, hat er schon mal gehabt und das musste operiert werden, dann hat er halt 3-4 Wochen verpasst. Das ist anscheinend, was man hört, diesmal nicht der Fall, deswegen kann er theoretisch schneller zurückkommen. Aber er wird definitiv eben einen substanziellen Teil der Serie verpassen. Das steht mal fest. Und dann ist auch die Frage, wie wird er zurückkommen? Ja, wie sehr beeinträchtigt ihn dann diese Verletzung? Und er wird definitiv natürlich nicht bei 100% sein, das ist klar. Also ich denke, er wird in die Serie eingreifen. Die Frage ist, wann und wie. Und unter diesen Voraussetzungen gehe ich halt auch ganz klar mit dir mit. Also Philadelphia wird sich, wenn sie die komplette Serie zum Beispiel ohne Embiid spielen, tut sich Philadelphia, glaube ich, enorm schwer. Also da sehe ich auch die Serie in 5 Spielen vielleicht. Ich denke, dass er halt teilweise danach eingreifen wird, Embiid, dass sie dann auch 2 Spiele vielleicht für sich entscheiden können dann. Aber ich sehe dann schon Miami ganz klar vorne. Da gehe ich definitiv mit. Wäre das jetzt von Anfang an so, dass Joel Embiid gesund wäre, dann wäre es doch mal deutlich interessanter. Aber ja, dadurch, dass er jetzt wahrscheinlich die ersten beiden Spiele ganz sicher verpassen wird in Miami, sehe ich eine große Wahrscheinlichkeit, dass Philadelphia gleich mal mit 0-2 nach Hause kommt. Und mit diesem Rückstand im Gepäck traue ich das den 76ers nicht zu, dass sie das dann noch am Ende so umdrehen können, dass sie die Serie dann für sich am Ende entscheiden.
Ja, ich finde es eigentlich total interessant, wie viele Teams generell eigentlich also von einem 2-0 sich nicht mehr erholen können. Denn letztendlich ist es ja eigentlich so, dass wenn du mit 2-0 halt zurückliegst und du bist halt eh das Auswärtsteam, dann ist ja eigentlich noch nicht wirklich viel verloren. Dann musst du halt eh jetzt halt dein Homecourt nur verteidigen. Trotzdem ist es, glaube ich, mental halt einfach so ein Ding, dass du halt nach Hause kommst und du weißt halt, okay, du hast jetzt halt die ersten 2 Spiele jetzt halt schon verloren und hast natürlich dann erstmal brutalen Druck, dass du halt dann dieses 2-0 dann halt irgendwie zu Hause mit ausgleichen musst, denn du willst halt einfach nicht mit 1-3 in Rückstand geraten. Klar, gerade in den letzten Jahren scheint es sowieso, als wäre jetzt ein 1-3 schon häufiger wieder mit aufgeholt worden. Trotzdem ist es halt eben so, dass du dann als Team, wenn du eben 1-3 hinten liegst, eben die nächsten 3 Spiele einfach alle gewinnen musst. Das heißt, du musst halt quasi direkt von Anfang an dann in diesen 3 Spielen komplett on point sein, darfst dir halt keine Schwächephasen mit erlauben. Und ich glaube, ja genau, das macht jetzt hier eben auch diesen Faktor mit aus. Also ich glaube, in Miami, wenn halt Joel Embiid nicht spielt, wovon wir jetzt definitiv ausgehen müssen, oder die ersten 2 Spiele wird er definitiv verpassen, wird es halt auch so schon brutal schwer. Die Heat haben eine extrem laute Arena, sie haben extrem laute Fans. Die Heat fühlen sich zu Hause eigentlich immer brutal wohl. Und dann wird es eben einfach unglaublich schwierig. Und ich glaube, es ist jetzt gerade eben auch so, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, Joel Embiid wird eben einfach einen substanziellen Teil verpassen von dieser Serie. Und man wird dann halt eben nicht nur schauen müssen, wann kommt er wieder zurück, sondern eben dann auch, wie fit. Das sind jetzt natürlich Fragen, die wir jetzt gerade nicht mit beantworten können, so aus dem Kopf, aber ich glaube, wir können schon beantworten, dass er wahrscheinlich so viel von dieser Serie verpassen wird, dass die Miami Heat sich dann schon so einen großen Vorsprung erspielt haben, dass sie sich dann am Ende einfach durchsetzen werden in dieser Serie, um dann eben in die Eastern Conference Finals mit einzuziehen. Die große Frage ist dann eben, gegen wen werden sie dann spielen? Und da haben wir jetzt eben auch noch 2 Teams noch mit offen, nämlich die Boston Celtics und die Milwaukee Bucks. Auch hier spielt jetzt leider eine Verletzung wieder eine sehr, sehr große Rolle, denn Chris Middleton wird, ich glaube, die ganze Serie verpassen, wenn ich das richtig jetzt gerade im Kopf habe. Und das ist natürlich was den Milwaukee Bucks extrem, extrem wehtut. Denn auch das wäre eben eine Serie, die man sich komplett fit, also wenn beide im Weg komplett fit sind, ja, also das hätte wahrscheinlich eine All-Time-Serie wahrscheinlich sogar mit werden können. 2 Teams, die, glaube ich, einfach auf einem unfassbaren Niveau einfach unterwegs sind. Eben der Defending Champion eben in den Milwaukee Bucks. gegen so, ja, das formstärkste Team der gesamten Liga jetzt gerade wahrscheinlich über die letzten Monate jetzt gerade gesehen, über das einzige Team, was jetzt eben nochmal mit gesweept hat in der ersten Runde und jetzt, ja, fällt eben leider Chris Middleton jetzt gerade mit aus. Die Frage jetzt natürlich jetzt gerade an dich, wie schwer wiegt dieser Ausfall von Chris Middleton und können es die Bucks trotzdem schaffen, das im Kollektiv zu kompensieren?
Ja, der Ausfall wiegt natürlich enorm schwer, also das ist ganz klar. Chris Middleton ist einer der Schlüsselspieler der Bucks, ist ja einfach ein All-Star, ja, der auch in der Postseason gezeigt hat, dass er enorm wertvoll ist. Ich meine, was er letztes Jahr in den Playoffs gespielt hat, war überragend wirklich. Und natürlich tut es enorm weh und wird enorm schwierig gegen so eine Mannschaft mit der Qualität wie Boston. Also ich denke trotzdem, dass die Bucks es im Kollektiv auch insoweit schaffen können, dass die Serie dennoch richtig, richtig eng wird. Also ich sehe die Serie über 7 Spiele, gehen auch ohne Chris Middleton, der wahrscheinlich, wie du gesagt hast, also dieses Zeichen stehen so, dass er wahrscheinlich die komplette Serie verpassen wird. Und ja, in dem Spiel 7 ist dann natürlich immer alles möglich. Den Heimvorteil hat Boston. Ich denke, Giannis wird eine gute Serie spielen. Ich denke, er wird auch relativ, also er wird natürlich enorm schwierig haben gegen diese Defense. Und leider ist es eben so, dass ohne Chris Middleton die Bucks auch weniger Waffen haben, die aggressive Verteidigung gegen Giannis zu bestrafen. Ja, das tut natürlich auf jeden Fall weh. Aber ich denke, was einer der unterschätztesten Aspekte von dem Spiel von Giannis ist, ist sein Basketball-IQ und seine Passing-Skills. Also was er mittlerweile als Passer abliefert, ist wirklich absolute Weltklasse. Und ich denke, er ist insoweit auch gereift und spielt mit auch so solchem Selbstbewusstsein und so einer Selbstverständlichkeit mittlerweile, dass er auch damit besser umgehen kann, als Kevin Durant das jetzt zum Beispiel gemacht hat. Und bessere Reads machen kann, bessere Plays machen kann, mehr Assists und weniger Turnover, als wir es von Durant gesehen haben. Ja, ich denke, dass die Bucks defensiv selber auch Qualität haben und es wird dann am Ende natürlich darauf ankommen, dass Jrue Holiday muss eine sehr, sehr gute Serie spielen, Bobby Portis muss Scoring bringen, weil mit Chris Middleton natürlich einer der primären Scorer auch fehlt, Brook Lopez muss eine gute Serie spielen, dann auch vielleicht jemand wie Grayson Allen, der dann auch vielleicht sogar auch mal im Pick and Roll was kreieren muss, wenn eben die primären Ballhändler mal den Ball nicht haben, ja, und das ist eben auch ein Aspekt von der Bucks Offense, ist immer das Pick and Roll auch mit Chris Middleton als Ballhändler und das fehlt natürlich und da müssen andere dann an die Bresche springen, also Favorit ist definitiv natürlich Boston jetzt in der Hinsicht, dass Middleton fehlt, aber ich denke, wird denn trotzdem eine ganz, ganz knappe Serie, die in 7 Spiele geht, wo dann alles am Ende möglich ist.
Ja, da stimme ich dir komplett zu. Also wenn diese Serie nicht in 7 geht, würde es mich tatsächlich schon sehr, sehr überraschen. Weil ich glaube, man vergisst jetzt immer als Nicht-Bucks-Fan, in Anführungsstrichen, oder jetzt so als etwas Casual-NBA-Fan einfach immer wieder, wie gut Giannis Antetokounmpo ist. Der Typ hätte jetzt die letzten 4 Jahre gefühlt einfach den MVP einfach gewinnen können und das hätte sich keiner beschweren können. Dazu hätte er wahrscheinlich auch jedes Jahr auch den Defensive Player of the Year Award nochmal mitgewinnen können. Und das ist eben das, was man einfach nicht unterschätzen darf. Der Mann ist einfach eine unglaubliche Dominanz, offensiv und defensiv. Und das ist jetzt eben auch genau das, was du eben gesagt hast. Der hat jetzt natürlich offensiv, wenn er eben im Passing ist, die Reads. Aber ich finde, da sind eben teilweise auch Pässe dabei, die sind nicht einfach. Das sind einfach unfassbar komplizierte Pässe, um irgendwie nochmal mit einem Gegner rum, Cross-Court-Pässe im Absprung und keine Ahnung. Also jedes Mal, wenn ich das sehe, bin ich einfach ja komplett, ja, positiv schockiert quasi, wie athletisch einfach ein Mann sein kann und dann quasi einfach im Flug ja dann fast schon immer noch die richtigen Entscheidungen noch mit treffen kann. Und ich finde, das kann man einfach bei Giannis Antetokounmpo nicht hoch genug hängen. Der Mann ist einfach unglaublich stark. Das ist eine, wie gesagt, eine unglaubliche Macht einfach, sowohl vorne als auch hinten. Und das ist jetzt gerade eben genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Durch Chris Middleton fehlt jetzt eben aber einfach eine dieser Waffen, die das dann eben bestrafen können. Wenn Giannis einfach mit in die Zone zieht, dann zieht sich eben die komplette Defense einfach mit zusammen und dann ist er eben einfach in der Lage, die richtigen Leute normalerweise zu finden. Das sind eben normalerweise Chris Middleton, Jrue Holiday, auch ein Bobby Portis und Brook Lopez, wenn die dann eben draußen freistehen. Jetzt fällt eben mit Chris Middleton natürlich nochmal einer aus, der eben selber was kreieren kann, wie du auch gerade schon gesagt hast, eben im Pick and Roll. Das wird jetzt unter anderem Grayson Allen nochmal mit übernehmen. Da wird jetzt Jrue Holiday auch nochmal eine gewisse Anzahl nochmal mit abspulen müssen. Aber eben auch einfach Leute, die dann einfach, ja, wenn sie dann eben, oder wenn es dann eben die Rotation gibt von der Defense und sie dann eben doch nicht werfen können, dass sie dann eben die schnellen Entscheidungen treffen. Und das kann Chris Middleton eben einfach wahnsinnig gut. Also ich glaube, Chris Middleton ist immer noch in der NBA ein wahnsinnig unterschätzter Co-Star, der einfach ein Two-Way-Player ist, der dir einfach offensiv mal ganz, ganz locker 20 Punkte mal mitgeben kann und eben einfach defensiv eine unfassbar gute Rolle spielen kann im 1 gegen 1 und der auch immer wieder dazu in der Lage ist, heiß zu laufen. Und eben so die einzige Schwäche, die Giannis halt eben teilweise immer noch an den Tag legt, ist halt immer noch so dieses Shooting gerade eben von draußen, wobei er sich da jetzt auch immer wieder verbessert, finde ich, wobei es jetzt auch immer schon wieder besser aussieht, was er da macht. Und genau das ist halt aber dann normalerweise eben die Stärke eines Chris Middleton und deswegen ergänzen sich die beiden halt auch so gut. Dann, ja, Jrue Holiday, eben einfach einer der besten Perimeterverteidiger, die wir in der gesamten Liga haben, mit auch unfassbaren Qualitäten in der Offensive, vor allem letztes Jahr in den Finals hatten wir das sehr, sehr gut gesehen. Und dieses Team trifft jetzt halt eben einfach auf ein Boston-Team, was, wie gesagt, einfach aus einem 4-0 kommt gegen die Brooklyn Nets. Die werden da mit der breitesten Brust ankommen, die es wahrscheinlich gibt. Jason Tatum, Jaylen Brown, beide mit einer richtig guten Serie, vor allem aber eben Jason Tatum. Defensiv, ja, quasi von allen eigentlich brutal stark, muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Mit Smart, den Defensive Player of the Year, jetzt eben dieses Jahr noch mit in den eigenen Reihen. Also, wie gesagt, ich glaube, das wird wirklich ein Matchup, wo man, ja, wo man vielleicht wirklich lange noch mit drüber reden wird. Deswegen tut es halt auch so weh, dass Chris Middleton halt eben nicht mit dabei ist, weil ich glaube, dass der so, ja, diese Serie hätte eben kippen können in Milwaukee Bucks Richtung. So sehe ich auch auf jeden Fall eine 7-Spiele-Serie und auch hier stimme ich dir wieder komplett zu. Das kann eben in beide Richtungen mit ausschwenken und ich glaube, man muss einfach unfassbar gespannt sein. Also ich freue mich jetzt auch schon riesig auf das Spiel 1 heute Abend, weil ich glaube, wie gesagt, das kann halt schon direkt von Anfang an, wird es da so eine Intensität einfach geben im TD Garden. Das wird der absoluter Wahnsinn. Hast du abschließend noch was zu sagen, noch zu der Serie oder noch generell irgendwas, was dir noch auf der Zunge brennt?
Nicht wirklich, also ich würde nochmal unterstreichen, also die Vorfreude ist auf jeden Fall schon riesig auf die Serie und auf das auch Spiel 1 heute Abend. Und ja, Boston ist einfach eine Mannschaft mit so viel Qualität und die ich auch sehr respektiere. Deswegen, es wird eine tolle Serie, es wird eine tolle Serie für die NBA, für alle Basketballfans. Und klar, ich hoffe am Ende, dass sich die Bucks durchsetzen, aber durch den Ausfall von Middleton wird's enorm schwierig. Mal sehen, also wenn ich jetzt Geld wetten müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, in Spiel 7 vielleicht setzt sich Boston durch, aber ja, gleichzeitig sagt mein Herz, dass die Bucks es auch schaffen können. Also es wird enorm eng, es wird spannend zu sehen sein, jetzt auch die Gameplans, wie die aussehen von beiden Teams und kann es kaum erwarten.
Ich glaube, dass fast die Vorfreude sowohl eben auf heute Abend, also auf jetzt Boston gegen Milwaukee, als auch eben generell auf die zweite Runde wunderbar zusammen. Ansonsten, ja, würde ich sagen, wir sind eigentlich soweit durch. Wie gesagt, David, wenn du noch was hast, dann wäre jetzt nochmal die letzte Möglichkeit, nochmal irgendwas mit anzubringen, irgendwelche Hot Takes oder ähnliches. Wenn dann jetzt. Ansonsten würde ich jetzt gerne nochmal droppen, was ich jetzt erst nochmal gelesen habe, nämlich dass Rudy Gay in seiner 15 Jahre Karriere bislang immer noch keine einzige Playoff-Serie gewonnen hat, was ich wirklich interessant und spannend finde und auch irgendwie ein bisschen traurig. Und ja, wie gesagt, wenn du noch was hast, dann jetzt bitte nochmal und ansonsten würde ich uns dann gleich abmoderieren.
Ja, interessanter Fact, den du da jetzt nochmal gesagt hast. Ja, ist überraschend, wenn man sich überlegt, wie vielen Teams er gespielt hat in seiner Karriere. Aber ja, schade, dass das am Ende dann sich so ergeben hat, dass er keine einzige Playoff-Serie gewinnen konnte. Aber ich denke, ein toller Spieler trotzdem. Auch welchen Wandel er in seiner Karriere mitgemacht hat. Am Anfang ja mit seiner Athletik hat er da ja Sachen gemacht, die waren schon ziemlich krass. Und dann ist natürlich die Athletik weggegangen, aber er ist ein Spieler gewesen, der es auch geschafft hat, sich nochmal zu redefinieren. der an seinem Wurf gearbeitet hat und der sich zu einem Spieler gemacht hat, der wertvoll ist für NBA-Teams und dadurch sich eine 15 Jahre Karriere in der NBA erarbeitet hat. Und das ist definitiv was, wo man sagen muss, Hut ab, und ist ein guter Basketballer. Und ja, am Ende kommen dann solche Szenarien zustande, dass dann so ein Spieler in seiner ganzen Karriere keine einzige Playoff-Serie irgendwie gewinnt. Aber ja, insgesamt denke ich, eine tolle Karriere, die er da hingelegt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also guter Basketballer, aber leider immer ja, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ansonsten, ja, David, wieder wie immer, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, dein Fachwissen jetzt hier mit uns zu teilen. An alle euch da draußen, hört bitte auch nochmal in den Podcast von David nochmal mit rein. Basketballphilosophie, der Telefontalk, kann ich einfach nur immer wieder empfehlen. Mache ich eigentlich auch quasi jedes Mal. Also wenn du hier bist, auf jeden Fall, aber teilweise auch, wenn du nicht hier bist. Also ich versuche schon, euren Podcast nochmal mit zu promoten. Es gibt einfach immer wieder unfassbar interessante Themen. Und einfach eben auch nochmal eine andere Sicht. Also ich meine, ich rede ja immer aus Fansicht und ihr redet dann eben schon ein bisschen tiefer über Coaching, über Systeme, über Teamchemie etc. Das sind eben wirklich so Sachen, die kann man sich teilweise als normaler Fan, sage ich mal, gar nicht so richtig mit vorstellen. Deswegen, wie gesagt, immer sehr, sehr viel Spannung. Also, wie gesagt, hört da auf jeden Fall rein. Und ja, David, danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die netten Worte natürlich. Und ja, mich freut es immer, wenn wir zusammen aufnehmen. Hat auch heute wieder Spaß gemacht und bin gespannt auf die zweite Runde.
Ja, wunderbar. Mit diesen wunderschönen Worten verabschieden wir uns heute in den Sonntag. Wie gesagt, genießt heute Abend die Anfänge der zweiten Runde, die ersten zwei Spiele. Hört gerne mal bei David in den Podcast rein und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Here at Swish.
Here at Swish.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.